Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Philipp Kordewig. Er ist Chefarchitekt bei der Stuttgarter Versicherung. Ich spreche mit ihm über Hostablösung bei der Stuttgarter. Die Stuttgarter befindet sich gerade mittendrin in der Hostablösung, im Leben und im nächsten Schritt auch im Kompositbereich. Wie sie diese Komplexität im Projektalltag meistern, wie ihre Strategie bezüglich Cloud und auch den Einsatz von KI aussieht, darüber sprechen wir heute mit ihm. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Hallo Philipp, herzlich willkommen.
Hallo Matthias.
Die Stuttgarter befindet sich jetzt hier mittendrin in dem Mammutprojekt Hostablösung, ein Projekt, dass man im Normalfall nicht in Monaten, Stunden oder Tagen misst, sondern in Jahren bis Jahrzehnten. Und seit Oktober 2022 bist du dort Chefarchitekt bei der Stuttgarter Versicherung. Zuvor warst du bei der WNW-Gruppe als Enterprise-Architekt. Und das ist jetzt so das eine Thema. Und in deiner jetzigen Position begleitest du ja die Stuttgarter auf ihrem Weg weg vom Host, sowohl im Leben als auch im Kompositbereich. Und in diesem Zusammenhang würden wir heute gerne mit euch über eure Cloud-Strategie sowie eure Pläne für den Einsatz von KI sprechen. Das wird sehr spannend und ich sage jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Dass wir per Du sind, hat damit zu tun, dass wir uns schon seit geraumer Zeit kennen. Das ist also mindestens eine Hostablösung lang, wenn nicht noch länger. Und deswegen haben wir uns davor auch entschieden, hier das jetzt nicht so zu tun, als würden wir uns erst seit gestern kennen.
Ja, Matthias, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Hast es gerade erwähnt, wir kennen uns schon länger. Freut mich auch, dass die Beziehung über den Firmenwechsel mit aufrechterhalten ist, weil tatsächlich die Herausforderung, die wir hier haben, ist eine Herausforderung, die wir gerade in, glaube ich, vielen Versicherungsunternehmen finden und ein total spannendes Thema. Und deshalb freue ich mich über das Gespräch dazu.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und fangen wir doch gleich mal direkt an. Wo steht ihr denn jetzt gerade in der Hostablösung?
Mittendrin, wie viele Versicherungsunternehmen. Wir haben jetzt gerade angefangen, in einem Projekt den Host im Lebenbereich abzulösen, führen gerade die Life Factory und die iSuite von MSG ein. Und die Pläne sind jetzt gerade, den nächsten Schritt vorzubereiten, wo es dann auch um die Composite-Systeme geht. In beiden Bereichen wollen wir auch Standardsoftware setzen. In Leben ist die klare Entscheidung dazu da. In Composite sind wir da jetzt nochmal in der Prüfung, weil man dann doch feststellt, es gibt immer hier und da ein paar Besonderheiten, die sich vielleicht nicht ganz so einfach in Standardsystem abbilden lassen. Aber prinzipiell ist das Ziel, wenn immer möglich, auf Standardsoftware zurückzugreifen, weil wir uns dadurch deutliche Vorteile gegenüber einer Eigenentwicklung versprechen. Und das versuchen wir jetzt eben in Leben konsequent umzusetzen und wollen es dann auch in Composite so weiterführen.
Wenn ihr das macht, werdet ihr es jetzt dann so versuchen, alles so nah wie möglich aneinander zu packen, gleichzeitig oder in Jahresabständen? Wie habt ihr euch das vorgestellt?
Wir müssen da realistisch sein. So eine Umstellung eines Kernsystems, wie es ja auch oft heißt, ist keine Sache, die man mal kurz nebenher macht. Das sind Sachen, die nicht nur die IT, sondern auch den Fachbereich sehr stark beschäftigen. Deshalb ist unser Fokus jetzt gerade Leben. Wir wollen uns jetzt konzentrieren, dass wir Leben erfolgreich umsetzen. Und Composite wäre dann der nächste Schritt. Es schadet nichts, wenn man ihn frühzeitig plant. Aber ich glaube, dass uns zwei große Transformationsprojekte parallel bei unserer Unternehmensgröße schlicht umbringen würden, weil es einfach zu komplex wird und das Haus dann eigentlich nichts anderes machen würde.
Ja, und nebenher gibt es ja auch noch so Geschäft wie Versicherung. Ne? Das muss man ja auch noch irgendwie betreiben. Ne? Genau. Okay, gut. Jetzt hast du gerade angesprochen, das ist wichtig, ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben kein reines IT-Thema ist. Manche tun es ja ganz gerne so ab und sagen, naja, die IT, wie ist denn so der Auswahlprozess an der Stelle, also wenn das kein reines IT-Thema ist?
Der Auswahlprozess für die iSuite lief ja tatsächlich vor meiner Zeit bei der Stuttgarter ab, aber das ist ja ein ganz klares gemeinsames Thema. Der Fachbereich steht dahinter. Der Fachbereich ist teilweise auch Treiber. Das ist für mich ein ganz zentraler Schlüsselfaktor zum Erfolg. So eine Transformation ändert insbesondere halt die fachlichen Prozesse und deshalb ist es enorm wichtig, dass der Fachbereich von mit Herzblut dahinter steht. Und das ist uns hier, glaube ich, gelungen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, wieso ich glaube, dass das zum Erfolg wird.
Ja, also das kann ich jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich habe ja die ein oder andere Hostablösung miterleben dürfen in verschiedenen Häusern. Und Tatsache ist es so, dass alle diejenigen, die IT das singulär gemacht hat, gesagt hat, ich frage da nicht, das ist ja ein IT-System, was hier ausgewählt wird. Das waren die, die hinterher am teuersten waren, am längsten gedauert haben und wo es am meisten, sage ich mal, Schwierigkeiten bei der Einführung gab hinterher. Insofern kann ich nur sagen, Glückwunsch, dass ihr das so macht und auch so seht. Das ist auch wichtig, weil letzten Endes wird sowas ja dann auch vom Vorstand getrieben.
Ja, also das ist echt eine tolle Atmosphäre hier, dass wirklich alle dahinter stehen. Auch vom Vertrieb die Fragen kommen, wie kann man das Projekt unterstützen? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, da hat man auch hier im Haus in den letzten Jahren viel daran gearbeitet. Aber das ist für mich so einer der Schlüsselfaktoren, wieso so ein Projekt erfolgreich werden kann.
Super. Wenn wir mal einen Blick auf eure Systemarchitektur werfen wollen, wie muss man sich die vorstellen?
Aktuell tatsächlich in weiten Teilen Host eigenentwickelt, wie in vielen Häusern über die letzten Jahre, Jahrzehnte kontinuierlich entstanden. Natürlich teilweise totaler Fit auf die fachlichen Anforderungen. Also die fachlichen Anforderungen kriegen wir da heute sehr gut abgebildet. Dazu kommen halt insbesondere im Bereich Vertrieb, Kundenportale, einige Anwendungen, die halt auf einer dezentralen Java-Welt laufen. Dazu drumherum noch ein paar Umsysteme. Docx ist sicherlich in einigen Häusern gerade auch ein aktuelles Thema. SAP ist im Einsatz. Eine bunte Systemlandschaft, historisch gewachsen mit vielen spannenden Herausforderungen.
Habt ihr euch denn dazu irgendwelche Leitlinien überlegt, wie man damit umgehen will?
Ich glaube, wir müssen realisieren, dass die Versicherungs-IT in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht immer komplexer geworden ist. Und ich glaube, dieser Prozess ist auch nicht abgeschlossen. Früher hat man ein ganzheitliches Bestandsführungssystem entwickeln können und auch beherrschen können. Die Zeiten sind vorbei. Wir sehen Erfolgsfaktor darin, dass wir stärker auf Domänen fokussieren, also fachlich getriebene Domänen, und sagen, für jede Domäne gibt es eine zentrale Anwendung, die den Bereich abdecken soll, und versuchen so diese Gesamtkomplexität in kleinere Pakete runterzuschneiden und treffen dann für jede Domäne die Entscheidung, gehe ich auf eine Standardlösung, was sich gerade im Bereich Bestandsführung und Leistung anbietet, oder gehe ich in die Individualentwicklung, was sicherlich im Bereich der Vertriebs- und Kundenfrontends weiterhin eine interessante und wichtige Strategie ist.
Ja, es ist auch spannend. Aber jetzt hast du das Stichwort Standard gesagt. Ich habe ja in meinen frühen Jahren war ich bei einem Softwarehersteller, und da ging immer das Thema rum, Standards definiert der Markt. Und nicht irgendeine Norm. Und das war das eine, was ich da mitgenommen habe. Und das andere ist allerdings, ein Standard ist es tatsächlich nur dann, wenn man wirklich sagen kann, hier gibt es eine wirklich große Anzahl von Kunden, die das System so nutzen, wie es angeboten wird. Und da sehe ich jetzt zwei Stellen, ne? Und wie zum Beispiel zwischen Leben, da gibt es tatsächlich nur sehr wenige, da kann man quasi von de facto Standard sprechen. Und im Komposit gibt es eine Riesenvielfalt. Deswegen die Frage, was ist denn das eigentlich Standard? Ist es nicht einfach nur eine Kauflösung und eine fertige Software, die man kauft, oder ist es tatsächlich ein Standard?
Ich bin da voll bei dir. Einen wirklichen Marktstandard gibt es nicht, und es ist vielleicht auch gut, dass es den nicht gibt, weil der Wettbewerb zwischen den Anbietern ja auch durchaus für neue Impulse sorgt und dafür sorgt, dass einfach neue Ideen hochkommen. Wichtig an einer Standardsoftware, wie sie halt tatsächlich im Allgemeinen genannt wird, ist für mich eher die Frage, wie ich sie anwende. Der Leitgedanke zu sagen, ich nehme eine Kaufsoftware und die Kaufsoftware gibt mir einen Teil, zumindest einen wesentlichen Teil der fachlichen Prozesse vor. Das ist so für mich das, was ich unter Standardsoftware verstehe. Und ja, natürlich wirkliche Standards im Versicherungsbereich, da muss ich nach WIPRO schauen. Das ist aber im Bereich Bestandsführung nur ein Randaspekt. Es ist faktisch halt der Begriff, der sich so etabliert hat. Es ist einfach die Entscheidung, ich gehe auf eine Software, die ein Anbieter für nicht nur eine Versicherung, sondern für mehrere Versicherungen anbietet, der dadurch auch natürlich gewisse Effizienzvorteile heben kann. Aber eine Standardlösung, die den kompletten Versicherungsmarkt in Deutschland abdeckt, da bin ich auch froh, dass es die nicht gibt, weil der Wettbewerb dahinter ist schon ein wichtiger Faktor.
Jetzt hast du das angesprochen mit dem Wettbewerb und mit Standards, das heißt Systeme, die ja also zumindest von der Bedienung her einiges vorgeben. Ich sag mal, die GFOs sind möglicherweise ja trotzdem unterschiedlich, die sich dahinter verbergen. Aber habt ihr denn da auch zum Beispiel drauf geguckt, wie das ist mit Mitarbeitenden? Also ich meine, ihr seid nun in Stuttgart, da gibt es noch ein, zwei Versicherer, die auch solche Leute brauchen wie ihr. Und ist es denn auch so, dass man mit so einem Standard sich davon auch was verspricht, bei neuen Mitarbeitern jemanden zu finden, der das System schon kennt?
In der Bereich Softwareentwicklung ist das durchaus nochmal ein interessanter Aspekt, aber im Bereich der Betriebsprozesse eher weniger. Da müssen die Leute eher flexibel sein, die eigenen fachlichen Vorgaben umsetzen können, und dann ist die Software ein Tool dafür, dass sie eben nutzen. Natürlich ist ein Faktor, den man sicherlich jetzt auch nochmal mit der Standardsoftware angeht, natürlich das Thema Usability. Früher war technisch viel eingeschränkt, man hat eben nur begrenzte Zeichenvorräte gehabt, hatte diese berühmten grünen Masken auf schwarzen Bildschirmen. Da kann man heute ganz andere Sachen machen, und man kann jetzt bei einer Standardsoftware viel stärker darauf achten, dass es für den Benutzer eine attraktive Lösung ist. Und das ist sicherlich ein gewisser Vorteil, da Leute schneller ranzubringen.
Ja, das ist sicherlich richtig. Dennoch wird es den ein oder anderen geben, der eingefleischten Host ist und früher, der seine Shortcuts vermisst. Man sagt, hier auf einem Bildschirm hatte ich 2 Millionen Informationen, jetzt habe ich nur noch 100. Das gibt's alles. Aber das ist dann wiederum der Bestandteil, da kann man sich den Podcast über Change anhören bei uns. Da kommen dann diese Sachen vor.
Vielleicht an der Stelle eine Anmerkung dazu. Ich glaube, was ich jetzt an verschiedenen Stellen erlebt habe, ist, dass diese Diskussion auch vielleicht an einem Missverständnis sich aufhängt. Die Host-Tastenkombinationen sind total schnell und effizient, wenn es, sage ich mal, darum geht, Standardvorgänge manuell durchzuführen. Und da bin ich bei jedem Sachbearbeiter, der sagt, mit Erfahrung und der großen Tastatur kriegt er Sachen schneller umgesetzt als auf einer modernen Maske mit Maus- und Tastaturbedienführung. Aber unser Ziel ist auch, dass sich die Prozesse ändern, dass wir diese Standardprozesse weitestgehend automatisieren. Und der Sachbearbeiter wird künftig andere Fälle bearbeiten müssen, die komplexer sind und wo das reine Abarbeiten an Masken gar nicht mehr so im Fokus ist, sondern eben nur noch ein ganz kleiner Teil des Prozesses ist. Und deshalb, er wird mit dem System anders arbeiten, er wird viel stärker unterstützt, viele Sachen werden auch dunkel automatisch im Hintergrund erfolgen, und deshalb ist auch dieser Fokus von dieser schnellen Massenbearbeitung durch Sachbearbeiter, glaube ich, auch der falsche, der einfach in der Zukunft nicht mehr notwendig ist.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ihr eine Software im Standard verwendet, also im Sinne von, wir wollen möglichst wenig daran ändern, bis gar nichts. Ja, ist immer die Frage. Also irgendwas gibt es doch bestimmt, wo er sagt, naja, also da werden wir dann schon abweichen. Habt ihr euch da was dazu überlegt?
Wir haben uns einen Prozess dazu überlegt, damit der Prozess nicht ungesteuert läuft, weil das ist, glaube ich, wichtig. Man muss sich bewusst sein und diese Entscheidung bewusst treffen, wo nutze ich Standard und wo weiche ich davon ab. Für mich gibt es eigentlich 3 zentrale Bereiche, wo ein Abweich von einer Standardlösung sinnvoll ist. Das eine ist das Thema Marktdifferenzierung, wo ich feststelle, dass in der Standardsoftware eben nicht so direkt abbildbar ist, dann muss ich dort tatsächlich, um meinen Marktvorteil aufrechtzuerhalten, in die Individualisierung gehen. Dazu gehören dann auch so Themen, insbesondere im Leben wichtig. Ich habe Themen, die ich aus der Vergangenheit mitnehme, Sachen, die ich in alten Tarifen drin habe, kann ich insbesondere in der Lebensversicherung halt nicht einfach rausnehmen, sondern ich muss die tatsächlich ins neue System mitnehmen. Der zweite Faktor ist für mich ein wirklicher Kostenvorteil. Wenn ich feststelle, indem ich was anders mache, kriege ich einen Kostenvorteil gegenüber der Standardlösung. Ich glaube, die Fälle sind überschaubar, aber sie können auftreten. Und da ist es auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur einmalige Kosten betrachte, sondern wirklich eine Total Cost of Ownership Betrachtung mache, um dann wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das Ausbrechen aus dem Standard wird mich Geld kosten, aber wenn ich unterm Strich eben günstiger damit fahre, ist es durchaus eine plausible und gerechtfertigte Entscheidung. Der dritte Punkt, der oft übersehen wird, ich muss auch dort aus dem Standard ausbrechen, wo ich verschiedene Standardanwendungen habe, die zusammenspielen müssen, weil es kommen auf unterschiedlichen Domänen unterschiedliche Anwendungen zum Einsatz. SAP hat man vorhin erwähnt. Und an den Schnittstellen ist es immer so, dass ich da doch irgendwie gucken muss, dass die Systeme miteinander zusammenarbeiten. Die Systeme haben einen anderen fachlichen Schnitt, die haben teilweise ein anderes Verständnis von Vorgängen. Und an den Stellen komme ich auch um eine gewisse Abweichung vom Standard nicht drumherum, weil es einfach die beiden Systeme zusammenarbeiten müssen.
Ja, du zeigst jetzt eigentlich ganz schön auf die Komplexität des Ganzen und diese vielen verschiedenen Faktoren. Und, jetzt schneidet ihr nach verschiedenen fachlichen Domänen und Ähnlichen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie habt ihr, da muss man ja irgendwann einen Masterplan im Kopf haben. Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen. Für mich ist dieses Schneiden nach Domänen ein ganz entscheidender Faktor, um diese Komplexität zu reduzieren. Und man muss natürlich auch schauen, was bringen die Anwendungen mit. Und man ist hier hingegangen, hat sich eben angeschaut, was bringt die iSuite an Lösungen mit, hat sich an der orientiert und hat daraus eben dieses Paket gemacht, was ich jetzt gerade im Projekt versuche anzugehen. Und dann sind in der weiteren Diskussion Überlegungen hochgekommen. Es gibt ein paar Domänen, die sehr stark abhängig sind, wo man vielleicht auch einen großen Handlungsdruck sieht, dort auch was zu erneuern. So kamen dann weitere Themen, wie bei uns zum Beispiel das Nebenbuch mit dazu oder Output, weil einfach operativer Druck da war, weil Dopix aus dem Support läuft. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch an anderen Stellen ganz bewusst, es gibt gewisse Domänen, die sind gerade nicht im Scope und die gehen wir gerade nicht an. Wir stellen gerade fest, dass die Schnittstelle zum alten Provisionssystem sehr komplex ist, aber wir sagen ganz bewusst, nein, wir akzeptieren jetzt, dass das Provisionssystem eben erst in einem späteren Schritt dran ist und cutten das raus und binden das alte Provisionssystem an die neue MSG-Plattform an. Das ist so ein gewisser Schutzmechanismus, der uns einfach davor hindert, dass wir am Schluss in dem Projekt alles auf den Kopf stellen und uns auf das fokussieren, was wir wirklich angehen müssen. Und dadurch kriegen wir die Komplexität schon mal etwas stärker in den Griff. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben drei zentrale Systeme, drei zentrale Plattformen drin. Dazu kommt eine Integrationskomponente und dadurch reduzieren wir die Komplexität deutlich. Und das mit drei, vier Systemen kann ich das ganze Projekt handhaben, was sicherlich, wenn ich jetzt 20 verschiedene Plattformen und Anwendungen drin hätte, nicht gehen würde. Und so schützt uns eigentlich so dieser bewusste Abgrenzung des Scopes eigentlich davor, dass wir uns übernehmen.
Ja, ich glaube, es ist klingt nach einer guten Strategie, um einerseits die Herausforderung überhaupt in den Griff zu kriegen, weil sonst kann man da auch ein Never-Ending-Story-Projekt draus machen. Und auf der anderen Seite könnte er damit vermutlich auch ein Stückchen zum Thema Ausfallsicherheit paar Dinge entkoppeln, damit keine Gefahr läuft, dass so ein gesamtes System zum Erliegen kommt, ne? Ob ich das richtig verstanden habe.
Wenn ich Systeme nach Domain schneide, kommt natürlich immer der Punkt Ausfallsicherheit dazu. Ich muss schauen, dass die Systeme weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten können, weil sonst komme ich in den Effekt, wenn ein System ausfällt, dass meine ganze Systemlandschaft steht und das darf nicht passieren. Deshalb müssen wir jetzt genau an diesen Domaingrenzen gucken, wie können wir die Systeme so entkoppeln, dass eben bei Ausfall eines Systems die Vorgänge zwischengespeichert werden, danach wieder weiterverarbeitet werden. Und das ist schon eine wichtige Aufgabe, jetzt auch in der Architektur, dort den Schnitt so zu finden, dass wir auf der einen Seite den Aufwand in einem überschaubaren Maße halten, aber auf der anderen Seite eben genau verhindern, dass, wenn ein System mal steht, dann plötzlich die ganze Stuttgarter nicht mehr arbeiten kann.
Ja, es ist nicht unwichtig, ne? Aber du hast mir jetzt gerade ein schönes Stichwort geliefert mit dem Thema Ausfallsicherheit. So, da drängt sich ja praktisch auf zu fragen, wie ist es denn mit einer Cloud-Strategie? Also das künftige Lebenssystem läuft on-prem. Ist Cloud denn kein Thema für euch oder wie seht ihr das?
Doch, eher im Gegenteil. Es ist ein zentrales Thema für uns und aktuell im Projekt sind wir auch mit dem Fokus unterwegs, das Ganze zumindest cloudfähig aufzubauen. Und ich habe so im Wesentlichen drei Themenblöcke, die mir das Thema heute schwer machen. Zum einen das Thema Regulatorik, dass einfach die saubere Klärung ist, sowas dann am Schluss so umzusetzen, dass es wirklich regulatorisch sauber ist, nicht ganz so einfach ist, wie es sich immer auf den ersten Blick anhört oder wie die Werbefolien versprechen. Da sind wir auf ein paar Herausforderungen gestoßen, wo wir einfach gesagt haben, die jetzt in der Zeit alle zu handeln könnte schwierig sein. Das andere ist, ich brauche die technischen Voraussetzungen auf Herstellerseite. Und wenn ich da dann eben feststelle, dass nur 95% der Produkte cloudfähig sind, dann habe ich eben die 5%, die mir den Weg in die Cloud eigentlich, sage ich mal, erstmal verhindern. Und der dritte Punkt ist, ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Login gerate und eben auf einen Hypervisor setze, wo ich dann irgendwie gefangen bin und auf dessen, sag ich mal, politischen Entscheidungen abhängig bin. Und deshalb haben wir uns dann bewusst dazu entschieden, wir bauen jetzt, man nennt das Neudeutsch, eine Private Cloud, das Ganze bei uns auf der eigenen Infrastruktur auf, aber auf einem Cloud-Stack, sodass wir dann später sehr einfach die ganzen Prozesse in die Cloud verlagern können, weil wir eben einfach noch sagen, wir müssen noch ein bisschen investieren, um einfach diese letzten offenen Fragen zu klären. Und wir wollten auch nicht riskieren, dass das Projekt dann daran scheitert, nur weil am Schluss dann irgendein kleiner Baustein halt doch nicht funktioniert hätte.
Klingt nach einem guten Plan. Ja, jetzt haben wir neben den Klassiker-Host haben wir jetzt gerade Cloud gestriffen. Dann drängt sich es natürlich auf, das nächste Buzzword in die Runde zu schmeißen. AI, KI, wie immer man es nennen will, also alles geht ganz einfach und künftig braucht man überhaupt keine Menschen mehr, die machen das, das wird ja alles von alleine gemacht. Du weißt, da gehen die verschiedensten Gerüchte, die da kursieren, und das ist so ein bisschen wie mit dem autonomen Fahren. Alle reden drüber, aber das ist noch ein langer Weg bis dahin. Und wie seht ihr denn, oder wie siehst du, oder wie seht ihr das Potenzial von AI für eure Projekte?
Also es ist auf der einen Seite ein wichtiges Thema, auf der anderen Seite sicherlich auch gerade ein gewisser Hype. Und ich bin auch froh, dass wir dieses Gespräch ja noch persönlich führen können und nicht durch irgendwelche Avatare von uns, die das dann für uns übernehmen. Ist ein zweigeteiltes Thema. Es wird gerade viel als KI verkauft, was dann bei genauerer Betrachtung nur irgendein codegetriebener Automatismus ist, der sich halt gegebenenfalls ein bisschen anpasst. Das ist für mich keine KI. Auf der anderen Seite sind jetzt schon einige Ansätze dabei, die wirklich breaking sein können, weil sie wirklich technische Sachen ermöglichen, die eben bislang nicht möglich waren. Und deshalb ist es für mich ein zweigeteiltes Thema. Wir beobachten es, fahren einzelne Versuche. Natürlich, jeder hat schon mal mit ChatGPT rumexperimentiert. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden so diese fachlichen Anwendungsfälle hochkommen und dann wird es vielleicht im ersten Schritt erstmal darum gehen, dass Daten aufbereitet, Daten vorstrukturiert werden, dass vielleicht Dokumente oder Posteingänge klassifiziert werden und Sachen, die wir heute manuell machen, dann eben durch einen KI-Prozess gemacht und auch von ihm erlernt werden können. Der Weg dann dahin, dass die KI dann wirklich komplexe Entscheidungen trifft, ich glaube, der ist noch ein bisschen weiter weg. Da stecken ja auch ein paar auch rechtliche Herausforderungen dahinter. Aber ich glaube, man muss das Thema betrachten. Da ist ein Riesenpotenzial für einige Sachen drin. Auf der anderen Seite muss gerade auch nicht jeder Sau hinterherlaufen, die irgendein Berater durch die Wälder treibt. Weil manche Sachen kriegen gerade den Stempel KI, obwohl da wirklich wenig Neues dran ist.
Ja, das ist immer so das ist immer der Grund, warum ich gerne sparsam damit umgehe, mit den Begrifflichkeiten, weil vieles ist tatsächlich einfach nur Logik, die dann eben schick neu verkauft wird in einem neuen Schlauch. Und ich sehe das ja auch an bestimmten Dingen. Also wo KI tatsächlich aus meiner Sicht wirklich helfen kann, ist genau das, wo man Massenaufgaben hat, die Menschen sicherlich auch können, die aber A, wenig Spaß machen und B, durch die Masse eben auch fehleranfälliger sind oder eben zu lange brauchen, wie auch immer, und wo man da tatsächlich was reißen kann. Da hatten wir auch schon Beispiele gesehen, was ich mit Duplikaterkennung beziehungsweise Ähnlichkeitserkennung bei Textbausteinen und so weiter, wo man einfach Mengen reduzieren kann. Das ist schon toll, aber ich teile deine Meinung.
Ja, ich glaube, gerade so Sachen Handschrifterkennung ist ein spannendes Thema. Ich glaube dann auch in den nächsten Schritten so Themen wie Betrugserkennung im Schadenbereich können spannende Themen werden. Aber es wird sich in den nächsten Jahren entwickeln und bleibt ein spannendes Feld.
Ich kann mich erinnern, in der Veranstaltung letzten Jahr, wo euer IT-Vorstand mal gesagt hat, naja, es ist ja ein Thema, wo man gucken muss, wo kriege ich eigentlich die Leute her künftig. Ja, und wenn ich da bestimmte Dinge vereinfachen kann und diese Versicherungsexperten genau das machen, nämlich wirklich das Expertenthema bedienen und die allgemeinen und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen dummen Aufgaben ein System machen lässt, dann hat das durchaus seinen Reiz und hat nichts mit Arbeitsplatzabbau oder Ähnlichem zu tun, sondern einfach mit Verfügbarkeit, die man dem Kunden auch zur Verfügung stellen kann, dem Versicherungsnehmer.
Glaube ich auch. Und das andere Thema ist Arbeitskräftefindung, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch ein spannendes Thema. Und ich sehe schon den Wandel, sage ich mal, die eher einfach strukturierten Aufgaben werden sicherlich in Teilen durch eine KI ersetzt werden können. Und das, was wir dann eben brauchen, sind qualifizierte Sachbearbeiter, auch Entwickler, die so ein Thema beherrschen können. Ich habe so manchmal auch den Eindruck, die Kunst ist halt künftig dann zu erkennen, was ist echt und was ist KI, weil tatsächlich auch dann das Thema Halluzinieren von KI-Systemen und so weiter durchaus noch ein Thema ist. Ich glaube, das wird nochmal ein spannendes Thema, was da alles an Seiteneffekten hochkommt, und ich bin mir da wenig bange. Das Thema wird in 5 Jahren nicht erledigt sein, sondern da wird es Diskussion auf anderem Niveau sein, weil die Technik sich auch weiterentwickelt hat. Aber uns wird es nicht ablösen. Bei dir steht irgendwann auch der Ruhestand an, Matthias. Aber als Mitarbeiter werden wir hier weiter in der Versicherung gebraucht, glaube ich. Und deshalb mache ich mir da wenig Angst. Aber es wird schon in einigen Bereichen ein Potenzial bieten, einfach Standardtätigkeiten zu vereinfachen und zu automatisieren und damit Kapazitäten für halt die komplexeren Themen zu finden.
Ja, gut. Das Schöne ist, also ich werde zusehen, dass ich hier einen Roboter finde, der für mich Urlaub macht. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, lieber Philipp, also vielen Dank. Ich fand das sehr spannend, was du uns jetzt hier erzählt hast in der kurzen Zeit. Ich würde es gerne mal so ein bisschen zusammenfassen, was ich jetzt so mitgenommen habe. Also wie immer, die Ablösung von dem Host ist und bleibt komplex. Also ich weiß, 1986 hat mir mal ein Prof gesagt, Herr Müller, beschäftigen Sie sich nicht mit dem Thema COBOL oder sowas, das ist völlig aus der Mode, das ist tot. Beschäftigen Sie sich mit Turbo Pascal. Turbo Pascal, das wäre so die Zukunft. Und wenn ich mir heute die Landschaft angucke, kein Mensch redet über Turbo Pascal, aber jeder sucht irgendwie noch COBOL-Entwickler. Also insofern bin ich froh, dass ich nicht auf den gehört habe, einerseits, aber andererseits sieht man daran, Technologie ist ein ständig wechselndes Thema und hat viel Potenzial, und Ablösung bleibt deswegen komplex. Und es gilt auf der anderen Seite auch mal wieder neu zu priorisieren, damit die Mitarbeitenden nicht überlastet werden, denn sie haben immer noch ihren in Anführungszeichen Nebenjob, den Versicherungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und auf dem Weg in die Post-Host-Ära ist dabei wichtig, immer wieder auch zu hinterfragen, wo bleibt man im Standard eines Kauf- oder Mietsystems, oder wo muss abgewichen werden, um eben, wie du gesagt hast, die Wettbewerbsvorteile auch weiterhin aufrechtzuerhalten. So, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute bei deinem weiteren Projekt.
Vielen Dank, ja, war schön mit dir darüber ein bisschen diskutieren zu können.